Ich habe zu meiner letzten Predigt zwei Rückmeldungen gekriegt, also von zwei verschiedenen Leuten. Ich möchte gerne darauf eingehen. Ausdrücklich möchte ich sagen, dass ich das sehr begrüße, wenn ihr mir Rückmeldungen gebt und sagt, hey, das hat mich bewegt oder da habe ich eine andere Sicht. Oder ich finde es ganz wichtig, dass wir miteinander im Gespräch sind. Und ich habe so auf dem Herzen, dass wir das auch mal in den Gottesdienst einbauen, dass ihr einfach spontan Fragen stellen könnt und ich beantworte sie spontan, wenn ich das kann. Müssen wir sehen, ob das hinhaut. Ich wollte schon mal vorwarnen, das kommt irgendwann. Ich stelle mir das sehr spannend vor, so miteinander im Gespräch zu sein. In der letzten Predigt ging es um den Schmerz Gottes, den er hat, dass Menschen ohne Jesus auf ewig verloren gehen und die Herrlichkeit Gottes nicht sehen können. Und der Vater im Himmel hat diesen Schmerz, Jesus hat diesen Schmerz und meine Frage war, haben wir ihn auch? Und wenn nicht, dann wollen wir dafür beten, dass uns dieser Schmerz Gottes auch berührt und erfüllt und uns bewegt, zu Menschen hin im Namen Jesu auch zu gehen und zu handeln. Und eine Rückfrage war, oder zwei eigentlich, was ist denn mit den kleinen Kindern, die noch keine Entscheidung für Jesus treffen können? Und was ist mit denen, die nie eine Chance hatten, von Jesus zu hören? Und meine Überzeugung bei der ersten Frage ist, dass Kinder eine Sonderstellung vor Gott haben, einen Sonderzugang. Jesus sagt, lass die Kinder zu mir kommen, denn ihnen gehört das Himmelreich. Sie haben ein Sonderticket in den Himmel. Bis welchem Alter das gilt, das sagt uns die Bibel nicht, da können wir nichts zu sagen. Also in dem Moment, wo wir in der Lage sind, auch Kinder eine Entscheidung zu treffen für Jesus, sind sie und wir alle herausgefordert. Und was mit den Menschen ist, die in anderen Kulturen aufwachsen und von Jesus noch nie was gehört haben, das überlassen wir Gott. Er ist gerecht und er ist gut. Das können wir nur abgeben. Aber immer wieder hat gerade diese Situation, dass Menschen gar nichts von Jesus hören, Menschen, die Jesus lieben, bewegt, loszugehen und zu sagen, ich möchte dahin, wo Menschen sind, die noch nie was von Jesus gehört haben und haben sich berufen lassen von Gott. Und vielleicht sind ja auch Leute unter uns, die sagen, ich spüre diesen Ruf auch, irgendwo hinzugehen und Menschen von Jesus zu verkünden. Und wenn die Freude darüber größer ist als die Angst, dann wird er dich auch Wege führen. Dann hat er schon was in dein Herz gelegt. Und eine weitere Anmerkung, die können wir auch im Utroper lesen, war, dass es überfordern könnte, wenn wir sagen, wir wollen eine Gemeinde sein, die sich jedem einzelnen Menschen zuwendet. Und das ist doch zu viel. Wie sollen wir das schaffen? Und hier ist es, und deshalb war der Vorschlag, wir wollen eine Gemeinde sein, in der sich jeder Einzelne dem anderen zuwendet und dann, dass wir Gemeinde als Übungsfeld haben und dann können wir uns auch außerhalb der Gemeinde Menschen zuwenden. Ich finde das sehr gut, dass wir an Worten feilen. Und das zeigt, dass wir miteinander unterwegs sind. Bei dieser Formulierung kommt es nicht so sehr auf dieses Wort an jeden, sondern Einzelnen. Darum geht es. Also Jesus hat vor einer Masse von Leuten geredet. Tausende haben ihm zugehört. Und mittendrin war er in der Lage, auf einen einzelnen Menschen zuzugehen und die Not zu sehen und darauf zu reagieren. Und darauf kommt es an. Dass wir nicht einfach sagen, ja, wir streuen das Wort aus und alle können es hören und alle können sich entscheiden, sondern dass wir von Jesus uns zeigen lassen, wer ist der eine Mensch oder die eine, zu dem er uns schickt. Und von daher ist eher die Frage, die Jesus uns stellt, wer ist denn dein Nächster? Wer ist der, wo Jesus sagt, ey, das ist deine Aufgabe jetzt oder da rufe ich dich hin, was zu sagen oder auch praktisch zu helfen. Und dann lasst uns das gemeinsam machen. Also sowohl in als auch außerhalb der Gemeinde und nicht unterscheiden, sondern parallel unterwegs zu sein. Eine Rettungsmannschaft gesucht, das war letzte Mal schon Thema und heute als zweiter Satz Aufbruch in eine neue Zeit. Ausgangspunkt ist wieder Johannes 20, Vers 21 und ich lese diesmal den Zusammenhang von Vers 19 bis 23. Johannes 20, Vers 19 bis 23. Am Abend desselben Tages, das war also, als Jesus auferstanden war und Jesus sich schon Maria von Magdala gezeigt hatte. Am Abend desselben Tages hatten sich alle Jünger versammelt. Das waren 10, Judas war nicht mehr dabei und Thomas war auch nicht dabei. Das wird dann im Nachhinein deutlich. Aus Angst vor den führenden Juden ließen sie die Türen fest verschlossen. Plötzlich kam Jesus zu ihnen. Er trat in ihre Mitte und grüßte sie. Friede sei mit euch. Dann zeigte er ihnen die Wunden an seinen Händen und an seiner Seite. Als die Jünger ihren Herrn sahen, freuten sie sich sehr. Jesus sagte, noch einmal Friede sei mit euch, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. So sende ich jetzt euch. Nach diesen Worten hauchte er sie an und sprach, empfangt den Heiligen Geist. Wem ihr die Sünden erlasst, dem sind sie erlassen, und wem ihr die Schuld nicht vergebt, der bleibt schuldig. Zusammengedrängt sitzen sie in einem Raum, zusammen, enttäuscht, verwirrt, voller Angst horchen sie auf die Geräusche vor der Tür, kommen Soldaten, um sie zu verhaften, werden sie genauso wie Jesus getötet. Sie haben sich in einem Raum verkrochen. Und dabei bleiben sie wenigstens zusammen. Sie teilen ihre Not und ihre Angst. Sie wollen nicht allein sein. Und es ist ein Segen, wenn wir Menschen haben, denen wir vertrauen können. Auch dann, wenn wir Angst haben, wenn wir durcheinander sind und zu denen wir das zeigen dürfen und die das aushalten. Jesus hat gewollt, dass Gemeinde entsteht und dass wir so füreinander da sind. Und diesen ängstlichen und verwirrten Gläubigen begegnet jetzt Jesus, der Auferstandene, und das Erste, was er sagt, ist, Friede sei mit euch. Gottes Friede sei mit euch. Der Friede, der sich ausbreitet, wenn ich weiß, dass der Vater im Himmel alles in seiner Hand hält. Der Friede, der sich ausbreitet, wenn ich weiß, tief in meinem Herzen weiß, Gott ist gut. Und egal, wie die Situation gerade ist, er hat Gutes vor. Und dann, auch wenn ich gerade nicht weiß, wo oben und unten ist und ich in der Not bin, Jesus spricht den Jüngern seinen Frieden zu. Und den brauchen wir, den brauchten die Jünger damals, um in eine neue Zeit aufzubrechen. Heraus aus der Angst in ein Leben, das von Mut und Kühnheit und von Vertrauen geprägt ist. Heraus aus dem Rückzug, hinein in ein Leben, das sich anderen Menschen zuwendet, der Familie, den Freunden, den Nachbarn, den Bewohnern der Stadt und des Landes und auch denen, die als Fremde zu uns kommen oder denen in fremden Ländern. Dieser verunsicherte Haufen sollte Gottes Rettungsmannschaft sein. Sie sollten aufbrechen in eine neue Zeit und Gott und Jesus in diesem Fall gibt ihnen die nötige Ausrüstung dafür. Und wenn Jesus diese verzagten Jünger so aufbauen und so ausrüsten konnte, dann will und kann er das Gleiche mit uns auch tun. Und Jesus begegnet ihnen persönlich. Er tritt in ihre Mitte. Maria und einige andere Frauen hatten schon entdeckt, dass das Grab leer war und auch einige Jünger. Jesus war nicht mehr da. Das wird auch von den Feinden Jesu nicht bestritten. Und dann Und das verstanden sie nicht. Wie kann das sein? Er war doch gestorben. Und sie hatten ihn beerdigt. Und dann begegnet Jesus, der auferstanden war, der Maria, und sie soll es den Jüngern sagen, und sie sagt es auch, aber ihre Botschaft dringt nicht ins Herz. Die Jünger können es nicht fassen, wie Jesus lebt, das kann doch nicht sein. Worte reichen oft nicht aus. Wir können und sollen unseren Verstand gebrauchen, um zu verstehen, wer Jesus ist, was Gott vorhat, und anderen auch zu erklären, wer Jesus ist. Wir können Bücher lesen und weitergeben, die auf Jesus hinweisen. Wir können Bibelstellen aufzeigen, die sie lesen sollen. Das alles sind wichtige Hilfsmittel, damit Menschen erkennen, wer Jesus ist. Das alles aber zielt auf eine persönliche Begegnung mit Jesus. Und das ist entscheidend. Nur das überzeugt. Jesus muss sich selbst vorstellen, muss sich dir selbst vorstellen. Und das immer wieder. Und bei manchen geht das über den Verstand und über Argumente, weil sie so strukturiert sind. Bei anderen, weil sie die Liebe Gottes erleben oder seinen Frieden. Andere erkennen, wie weise das ist, was in der Bibel steht, und fangen an, danach zu leben und entdecken, wow, das Leben läuft besser, wenn ich mich danach richte. Jesus hat ganz viele Möglichkeiten, sich vorzustellen. Er selbst möchte Menschen begegnen. Alles, was wir tun, sind nur Hilfsmittel, damit diese entscheidende Begegnung passiert. Und das kann dann in einem Gottesdienst passieren oder in einem Hauskreis, auf einem großen christlichen Event, einem Konzert oder bei Flanders. Das kann bei dir morgens im Bett sein, dass du plötzlich etwas begreifst von Jesus und er zu dir spricht. Das kann im Auto sein. Er möchte sich dir persönlich zeigen. Er möchte deutlich machen, du, ich lebe wirklich, ich bin real, ich bin wirklich, ich bin nicht nur ein Mensch, der mal vor 2000 Jahren gelebt hat. Und dann zeigt Jesus ihnen seine Wunden, die Nägelmale an den Händen und der Lanzenstich, der in seine Seite ging und bis zum Herz kam, durchgestoßen wurde. Und die Bibel beschreibt uns, dass Wasser und Blut aus der Wunde trat und ein deutliches Zeichen, der Tod hatte schon eingesetzt. Jesus war wirklich tot. Er war nicht nur scheintot. Manche versuchen so, die Auferstehung zu erklären. Er ist nicht wirklich gestorben. Es sah nur so aus und er wurde ins Grab gelegt und dann hat er sich erholt und ist dann, hat den Stein vom Grab weggerollt und ist dann seiner Wege gegangen. Jesus wurde so schlimm gefoltert, dass das völlig unmöglich ist, sich in diesen paar Stunden zu erholen. Er lag im Grab und dann war das Grab leer. Und die Jünger begreifen, Jesus hat den Tod besiegt. Und das ist auch keine Halluzination, eine weitere Erklärung. Thomas war bei diesem Ereignis ja nicht dabei und er sagt, erst wenn ich seine Wunden berührt habe, kann ich das glauben. Und Jesus erfüllt ihm diesen Wunsch eine Woche später. Was hast du für einen Wunsch an Jesus, dass du sagst, wenn du das dich so mir zeigst, dann kann ich das glauben. Und eine Woche später ist Jesus da und er sagt, hier sind meine Hände, hier ist meine Seite, du kannst es berühren. Ein Geist oder eine Halluzination kann man nicht berühren. Und später ist er mit ihnen zusammen. Also er lebt wirklich, er ist tatsächlich auferstanden, er war tatsächlich tot. Und jetzt kommt er zu ihnen, weil sie ihm wichtig sind. Sie, die weggelaufen sind, als er verhaftet wurde. Sie, die voller Angst zusammensitzen. Du bist ihm wichtig. Und dann spricht er vom Vater im Himmel, wie der Vater mich gesandt hat. Und von dem Vater hat er ständig geredet, von seiner Liebe. Ständig hat er seine Zuhörer eingeladen, sich diesem Vater im Himmel zuzuwenden, um diese Liebe zu erfahren. Das war sein Auftrag. Und gleichzeitig hat er davon geredet, dass der Vater im Himmel die höchste Autorität im Universum ist. Seine Einladung auszuschlagen ist Majestätsbeleidigung. Das macht er in verschiedenen Gleichnissen deutlich. Ihm den Rücken zu kehren bedeutet, dass ich dem mächtigsten Wesen im Universum den Stinkefinger zeige und sage, du kannst mich mal, anderes ist mir wichtiger. Ich will niemanden über mir akzeptieren, ich will selbst entscheiden, wem ich mich unterordne. Und das ist jetzt sehr entscheidend. Wir können nicht wirklich frei sein, wir sind Geschöpfe und nicht Schöpfer. Irgendjemand dienen wir immer. Irgendjemand ordnen wir uns unter, vielleicht der gesellschaftlichen Meinung, dem Mainstream, den Trends, die gerade in sind, dem, was die Freunde sagen oder die Nachbarn, meine Idole, was die an Botschaft bringen. Irgendjemandem erlaube ich immer, mein Leben zu bestimmen. Und wenn es nicht der Vater im Himmel ist, dann kehre ich dem den Rücken zu. Und das hat ewige Konsequenzen. Wer sich von der Quelle des Lebens nicht beschenken lassen will, wird einmal ewig von ihm getrennt sein. Vom wirklichen Leben. Jemand hat mal gesagt, am Ende, wenn wir vor dem Thron Gottes stehen, wird es nur zwei Gruppen von Menschen geben. Die einen, zu denen Gott sagt, dein Wille geschehe. Und die anderen, die zu Gott gesagt haben, dein Wille, Gott, geschehe. Und zu welcher Gruppe möchtest du gehören? Der Vater ist nicht nur der sanfte, liebende Gott, der alles tut, damit du seine Liebe erfährst, damit Freude in dein Leben kommt und Frieden auch mitten in schwierigen Situationen, damit Wunden heilen, die das Leben dir geschlagen hat und damit dein Leben mit Positivem gefüllt wird. Der Vater von Jesus Christus ist auch die höchste Autorität im Universum. Sich ihm unterzuordnen bedeutet, in seinem Machtbereich zu leben. Und da ist einbezogen, dass ich tue, was er sagt. Nicht um der Gebote willen, sondern weil ich ihm vertraue. Und weil ich mich ihm unterordne und mich vor ihm beuge. Wer das tut, lebt gleichzeitig in seinem Schutz, in seinem Glanz, in seiner Geborgenheit. Der Vater hat Jesus zu uns gesandt und Jesus hat ihm gehorcht in allen Dingen. Er hat sich von seinem Vater senden lassen und das bedeutete, dass er aus einer Umgebung, in der er wertgeschätzt wurde, in der er angebetet wurde, in der alles gut war und keine Feindschaft war, die hat er verlassen. Hat ganz viel Gutes zurückgelassen. Und er wurde Mensch, kam zu uns, er wurde arm, ein Arbeiter und ein Denker, ein Zuhörer und ein Redner. Einer, der deinen Schmerz an sich heranließ, der mitweinte, mittrauerte und mitlitt. Einer, der auch mitfeierte, sich mitfreute. Und die Gemeinschaft mit seinen Freunden genoss und auch mit anderen vielen Menschen. Jesus ließ sich senden von seinem Vater. Und Jesus machte das Wesen Gottes für uns sichtbar und erfahrbar. Er konnte sagen, wer mich sieht, der sieht den Vater. Und jetzt in dieser Situation ist Jesus kurz davor, wieder zum Vater zurückzugehen. Wer macht jetzt den Vater sichtbar auf dieser Welt? Wir, das ist unser Auftrag. Jesus sendet uns genauso in die Welt, wie der Vater ihn gesandt hat. Und er lässt uns keine Wahl, ob wir das erfüllen wollen, ob wir Lust darauf haben oder nicht. Er gibt einen Auftrag, das ist ein Befehl. Wir sollen zu den Menschen gehen, die Jesus noch nicht kennen. Und nichts ist nötiger als jetzt. Stimme der Hoffnung zu sein in dieser Welt. Und wir sollen wie er zu den Menschen hingehen. Wir sollen zuhören, mitleiden. die Fragen der Menschen beantworten, so gut wie wir können. Und wenn wir es nicht können, dann ist das eben so. Dann sagen wir, tut mir leid, weiß ich nicht. Aber ich habe Jesus erlebt. Und er gibt meinem Leben Sinn und Kraft. Und wir haben den Auftrag, Hilfe anzubeten. Und wir können für andere Menschen beten. In den seltensten Fällen wird jemand sagen, du bete lieber nicht für mich. Wir können das sagen, du darf ich für dich beten. Und das ist unser Auftrag als Gemeinde. Natürlich als Gemeinde, als viele. Und du hast Anteil daran, dass dieser Auftrag erfüllt wird. Du erfüllst diesen Auftrag nicht schon dadurch, dass du am Sonntag am Gottesdienst teilnimmst. Hier vor Ort oder auch am Bildschirm. Jesus ist nicht dafür gestorben, dass wir passive Zuhörer werden, einmal in der Woche oder auch mehrmals. Er ist dafür gestorben, um dich für die Ewigkeit zu retten und um durch dich wieder andere Menschen zu retten und mit ihm in Kontakt zu bringen. Eine Überforderung? Ist dieser Auftrag etwas, was dich überfordert? Ist das zu schwer? Hast du Angst davor? Alles ganz normal. Geht den meisten so. Die Jünger hatten doch auch Angst. Sie waren komplett überfordert. Diese Begegnung mit Jesus richtet sie auf. Und durch ihn, dadurch, dass sie ihn sehen als den Lebendigen, kam wieder Freude in ihr Leben. Und deshalb nochmal bete, dass Jesus dir persönlich begegnet. Das geschieht einmal und es geschieht oft. Oft zeigt er sich mehrmals bis zu dem Punkt, wo du sagst, Jesus, hier bin ich, ich gehöre dir. Und dann brauchen wir das immer wieder. Und bete, dass es so geschieht, dass du es erkennst. Und dann passiert hier noch etwas super Entscheidendes. Jesus erfüllt sie mit seinem Heiligen Geist. Jesus selbst konnte diesen Auftrag nur erfüllen, weil er in der Kraft Gottes durch seinen Geist wirkte. Und nun sagt er, nehmt hin den Heiligen Geist. Er pustet sie an, weil das Wort für Geist ist Pneuma im Griechischen und Ruach im Hebräischen und beides heißt auch Wind, Atem. Jesus gibt ihnen eine Erfahrung mit. Ohne Geist Gottes können wir den Auftrag Jesu nicht erfüllen. Und darum ist das wichtigste Gebet, nachdem wir gesagt haben, Jesus, hier bin ich und ich gebe dir mein Leben und komm in mein Leben, ist, fülle mich mit deinem Geist. Und wenn du diesen Geist Gottes in dir regieren lässt, dann wirst du Folgendes erleben. Freude kommt in dein Leben. Friede wird dich erfüllen. Du wirst Gottes Wort immer mehr und immer besser verstehen. Gottes Geist wird dir auch zeigen, wo und wie und wann er dich verändern möchte. Wir können so zu Gott kommen, wie wir sind, aber wir sollen nicht so bleiben. Wir sollen ja Jesus widerspiegeln. Und da hat er mit jedem von uns seinen eigenen Weg, seine eigene Zeit. Und du wirst, wenn du diesen Weg gehst, dich von ihm verändern lässt, du wirst nie wieder so sein wollen wie vorher. Weil er dich so verändert, dass du merkst, es ist gut so, wie was er vorhat und was er an Schritten zeigt. Und wenn du seiner Führung folgst, wirst du auch Wunder erleben. Er wird dir Worte geben, um anderen von dem zu erzählen, was Jesus dir bedeutet. Manchmal mit rotem Kopf, manchmal mit Stottern. Also nicht perfekt, aber Jesus gebraucht das. Und er wirkt durch dich. Auch wenn du dich hilflos fühlst. Auch wenn du selbst sagst, es war jetzt nicht gut, was ich hier gemacht habe. Aber gerade dann will Jesus wirken und zeigen, dass er mehr Macht hat, als du denkst. Wir sind berufen und wir sind gesandt, uns jedem einzelnen Menschen zuzuwenden. Und das beginnt damit, dass wir üben, den anderen wahrzunehmen, zuzuhören, Es beginnt damit, dass du fragst, ich auch, dass wir fragen, für wen soll ich heute ein Segen sein? Wem darf ich heute Gutes tun? Wen soll ich vielleicht einladen? Mit wem teilen, was ich besitze? Damit begegnen wir der äußeren Not. Und eine Stärke unserer Gemeinde ist, dass hier viele sind, die gerne anpacken. Also ganz praktisch unterwegs sind, wenn es hier um Umräumen geht, wenn es um Garten geht, aber wenn es auch um solche Hilfsaktionen geht, wie die Ukraine, für die Ukraine. Aber tut es für Jesus. Das ist nicht einfach nur eure Muskelkraft, sondern tut es als Dienst für Jesus. Weil er euch sendet dafür. Und tut es, um andere zu segnen. Er sendet euch, er sendet uns dazu aus. Und tut es auch, wenn ihr keinen Dank bekommt und es oft nicht gesehen wird, was ihr tut. Jesus weiß es. Und er wird auch dafür sorgen, dass es Menschen gibt, die es sehen und die euch danken und die euch auf die Schulter klopfen. Aber tut es für Jesus. Und es geht auch um innere Not. Wir brauchen Menschen, die Gott auch mehr begabt hat als andere, um seelsorgerlich mit anderen zu reden. Wir brauchen einen Arbeitskreis, ist schon lange in Gedanken da, für Seelsorge. Wir brauchen Menschen, die für andere beten wollen und sich auf das Abenteuer einzulassen, auf Gott zu hören und dann entsprechend zu beten. Also dem anderen zuzuhören, auf Gott zu hören und dann unter seiner Leitung zu beten. Wir brauchen Menschen, die gern andere besuchen. Wir brauchen Kleingruppen und Leiterinnen und Leiter dafür. Die Jünger waren zusammen, als Jesus erschien. Ohne Kleingruppe kannst du in deiner Beziehung zu Jesus nicht wirklich wachsen. Nicht so, wie er das möchte. Das waren nur ein paar Konkretionen. Jetzt am Schluss, am nächsten Wochenende wird die Gemeindeleitung zusammen sein, um zu hören, was Jesus mit uns als Gemeinde vorhat. Entscheidend wird aber sein, dass du den Impuls, den Jesus dir gibt oder Gottes Geist dir ins Herz gibt, dass du sagst, okay, wie kann ich das umsetzen? Entscheidend sind die Impulse, die von euch kommen. Also was legt Jesus dir aufs Herz? Jesus sagt, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Amen.